nebeneinander gestellt haben. Die Frage ist, wie man das in einer Einheit bringt. Ja.
Ich glaube, das wäre ein Schlusswort geschrieben, ohne irgendein Zitat.
Das ist genau, wie sehen Sie das insgesamt?
Also, oder insgesamt.
Was ist Ihre These?
Gut, also ich finde, dass wir alle als Subjekt und Objekt gesehen werden und diese Abwechslung zwischen Subjekt und Objekt, als Subjekt und Objekt zu agieren, ist in unserer Zeit sehr schnellläufig. Und sich nur als Subjekt zu behaupten, ist eigentlich manchmal für andere sehr belästigend. Und wenn man so eine Strategie wie Parodie oder Ironie mit den Stereotypen, die einem oder einer nicht gefallen, spielen kann, das kann nicht nur in der Kunst wie bei Sinje Schermann, sondern in unserem Leben ganz gute Strategie sein, um sich durchzusetzen. Egal bei welchen Fällen. Ich finde, dass man auch in alltäglichen Leben in so einem Dreieck sich befindet, wie ein Held oder ein Vertreter von irgendwelchen Einsichten zwischen Schauspieler oder auch als Star, vielleicht auch in kleinen Kreisen, und Betrachter oder Analytiker von dem Ganzen auftreten kann und sich in diesem Dreieck ganz gut bewegen kann. Wenn man weiß, was diese Begriffe für ihn persönlich bedeuten. Aus dieser Hinsicht, ich als Vertreter eines Geschlechts, ich als Mensch, der als Subjekt und als Objekt gesehen werden kann, und als Mensch, der auch mit diesen gesellschaftlichen Stereotypen spielen kann. So sehe ich das. Ja, und die Grenzen des Helden zu kommen zur Zeit ist sehr, sehr schwierig. Man hat schon fast alles erreicht. Und wenn man zum Beispiel im Sport, so wie jetzt die deutsche Fußballmannschaft, kommt, das sind die Helden, dann, also für mich erscheint es ziemlich lächerlich. Was für Helden sind sie? Sie haben einfach gewonnen. Nichts mehr.
Fußball
geworden. Und Vize Weltmeister geworden, ja. Und,
ja, aber doch.
Das ist sehr kompliziert.
Ja,
ich finde, Menschen in diesem Dreieck sich bewegen zu können und mit diesen Stereotypen spielen zu können, kann sehr viel bringen.
Ja, das auf jeden Fall. Ja gut, aber kommen wir zurück zu diesem Held. Ja. Da war von Anfang an bei Ihnen so vermerkt, dass nur die Männer Helden sind und die Frauen kommen ja
in die
Schlechter. Ist ja grausam. Aber vielleicht lassen Sie das, weil ich denke, das ist vielleicht, na gut, ja. Vielleicht kommt er wieder Sonne.
Wahrscheinlich nicht. Aufklärung.
Also mit dem Heldentum ist es so, dass man, bevor man überhaupt beginnt, diese Position des Helden zu reklamieren für sich oder für jemand anderen, fragt man sich, ob es dieser Position überhaupt zur Verfügung steht. Ja? Wenn man sich sozusagen um eine Position bewirbt, zum Beispiel die Position des Helden, ja. Als Frau, als Mann. Und ich bitte sicherlich um Entschuldigung von den Damen. Aber es gibt zum Beispiel so eine Serie, Mein Partner mit der kalten Schnauze. Ja, es geht um einen Hund. Und wenn man diesen Hund ja anzieht, dann macht er alles auf, wie das Held machen sollte. Ja. Und, gibt es auch außerirdische. Auch im Märchen, ja, gibt es ja verschiedene Tiere, ja, nicht nur als Helden. und überhaupt Mischwesen von Frauen ganz spannend. Also ich denke, dass das Problem ist weniger, wer sich bewirbt um die Stelle des Helden. Ob es Frauen sind, ob es Bären sind, ob es Zentaure sind, ob es Hunde sind. Die Frage ist vielmehr, ob es diese Stelle überhaupt gibt. Und diese Frage, ob es diese Stelle gibt, sie ist ja zutiefst verbunden mit der anderen Stelle, mit der anderen Frage. Und das ist die Frage, was ist das Verhältnis zwischen Kunst und Leben sein? So. Denn wenn man Hegel glaubt, aber auch Plato, aber auch Aristoteles, aber auch Jesus. Die Kunst ist Abbildung des Lebens. Das heißt, es muss zunächst einmal so etwas wie eine Stelle des Helden sein, in der Wirklichkeit selbst. Dann gibt es zumindest zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, sich um diese Stelle des Helden zu bewerben. Und die Frage, wer bewirbt sich um diese Stelle, wer bewirbt sich um diese Stelle nicht und mit welchem Erfolg, sozial, politisch, determinierten Erfolg, individuell determinierten Erfolg, schon zweite Frage. Die wichtige Frage ist, gibt es diese Stelle, wie gesagt, oder nicht? Die zweite Möglichkeit ist, diese Stelle, sich um diese Stelle nicht zu bewerben, sondern diese Stelle zu beschreiben und abzubilden. Und zwar in Form eines Kunstwerks, sagen wir in Form eines Romans oder in Form eines Stücks, einer Tragödie, wie die klassische Antike, oder in Form einer bildnerischen Darstellung, so die Statuen des Helden, oder in Form eines philosophischen Traktats, ja, das der Helden zum Gegenstand macht. Hegel zum Beispiel bewirbt sich, obwohl es ein Mann ist, ja, bewirbt sich nicht um diese Stelle des Helden. Ja, er bewirbt sich um eine andere Stelle, um einen Schreiber, der kein Held sein will, von der Pakan, sondern er will diesen Helden nur beschreiben, und hier ist mit philosophischen Mitteln. Und zwar sogar in einem dritten Gang. Ja, wir haben zunächst einmal den Helden in der Wirklichkeit selbst, dann haben wir die Abbildung des Helden, die Verkörperung des Helden in der Kunst. Und dann im dritten Gang, sozusagen der dritten Ebene, die Reflexion dieses Verhältnisses und dieser Abbildung in der Philosophie. Das heißt, wir haben noch sozusagen noch die dritte Ebene. Und wer ist der Held in diesem Sinne? Ja? Der Held ist derjenige, der die Wirklichkeit als Subjekt nimmt, zunächst einmal die Wirklichkeit durch seinen Willen formen kann, ja, bestimmen kann. Dazu gibt es ja sehr viele philosophische und soziale Voraussetzungen. Dafür muss man so etwas wie einen Willen haben können. Dafür muss er diesen Willen überhaupt formulieren, einsetzen, souverän determinieren, souveräne Entscheidungen treffen. Seine Subjektivität muss so beschaffen werden, dass es sozusagen zentrale Verwaltungsorgan gibt, ja, so etwas wie das Bewusstsein und das, dann die Fähigkeit, bestimmte Entscheidungen, bestimmte Strategien durchzudenken und durchzusetzen und auch zu realisieren. Ja, da kommt es erst im zweiten Gang überhaupt. Die Frage nach der Realisierbarkeit, zunächst einmal stellt sich überhaupt die Frage nach der Möglichkeit, eines Projekts, eines Plans, dem man das eigene Bewusstsein, das eigene Leben unterwerfen kann, auf dem man sich selbst ausrichten kann. Und dann kommt es erst zur Realisierbarkeit. Das ist übrigens zunächst einmal mit bestimmten Abstrichen das, was Existenzialismus von Sartre immer noch voraussetzt. Das heißt, bei Sartre gibt es immer noch die Vorstellung, dass der Mensch ontologisch primär mit der Fähigkeit versehen ist, sein Bewusstsein auf ein Projekt zu konzentrieren. Sozusagen, der Mensch ist ontologisch gesehen eine Freiheit, die durch seine Geburt in die Welt kommt. Und es hat eine absolute Freiheit, ontologisch verankert, absolute Freiheit, ist der Mensch ein Verwalter seiner selbst. Das heißt, bei Sartre, man kann sagen, dass bei Sartre passiert Folgendes. Zunächst einmal demokratisiert sich das Geld. Wenn für Hegel noch herausragende Persönlichkeiten imstande waren, die Freiheit zu erlangen. Ja, für eine klassische Aufklärung. Und er war es so. Die Freiheit kommt in die Welt nicht mit der Geburt, sondern der Mensch ist geboren in einer Gemeinschaft, die zunächst einmal durch ein Ritual und durch ein Vorurteil definiert wird. Nur im Verlauf der Aufklärung, durch die Arbeit der Negativität, kommt die Zivilisation in einen Zustand, in dem es möglich ist, für einen Menschen frei zu sein. Ja, im Grunde am Ende einer langen Geschichte. Sartre ist im Gegenzug rousseauistisch. Er beginnt im Grunde mit der gleichen Haltung wie Rousseau, wenn der Rousseau sagt, wir sind der Mensch, alle Menschen sind frei geboren und leben in der Ketten. Ja, das ist dieser berühmte Anfang, nicht wahr, seines Diskurs. Dieser, im Grunde, man kann sagen, dass das sartische Philosophie ist nichts anderes als Versuch, diesen Satz von Rousseau zu kommentieren, weil der Rousseau selbst hat diesen Satz nie kommentiert. Er hat nur kommentiert die Tatsache, dass man in Ketten lebt. Also er fragt sich, warum lebt man in der Ketten? Das ist eine ganze Philosophie, ist die Antwort auf diese Frage. Und wie kann man diese Ketten sozusagen abwerfen? Aber es stellt sich nicht die Frage, warum sind wir als frei geboren? Und was ist die Bedeutung? Was ist das ontologische Figur, die dahinter steckt? Und das ist genau das, was Sartre versucht. Und bei ihm ist also der Mensch als Mann, der Mensch als Frau. Allerdings kein Tier. Interessanterweise, das wurde ihm oft vorgeworfen, dass der Hund kommt, nicht in Frage. Weil der Hund ist nicht frei geboren. Es ist ein typischer Vorwurf auf den Retard. Dass der Mensch ist ontologisch sozusagen dazu prädestiniert oder ist sogar von Anfang an ein Held. Das heißt, er ist von Anfang an, kommt in die Welt als Souverän. Er kann dann, wie es auch bei Rousseau der Fall ist, seine Souveränität abgeben. Er kann das Sklaverei verfahren. Er kann seine Prädestination nicht erfüllen. Das kann er. Aber er kann nicht darauf verzichten, trotzdem ein Souverän zu sein. Ja, er bleibt ein Souverän, auch wenn er Souveränität nicht auslebt. Also eine ontologische Beschaffenheit. Aber Sartre ist der letzte Philosoph in einer langen Reihe, der diese Stelle des Helden aufrechterhält, obwohl interessanterweise ohne Möglichkeit, sich um diese Stelle zu bewerben. Interessanterweise. Ich bin in diese Stelle hineingeboren. Es ist eine merkwürdige Umkehrung, ja, nicht wahr? Was Sartre ist, ist eine merkwürdige Umkehrung dessen, was in der französischen Philosophie stattgefunden hat. Ja? Das heißt, an dem Augenblick, an dem der Souverän sozusagen den Kopf verloren hat, ist jeder im Volk zum Souverän geworden. Ja, so wie der König in seine königliche Würde hineingeboren wird, man wird als König hineingeboren, man wird zum König nicht gewählt. Man kann zum König nicht werben, man kann auch um die königliche Position sich nicht bewerben, sondern man ist König durch das Geburtsrecht. Und so ein Sartre im Grunde demokratisiert das und sagt, der Mensch ist König, der Mensch ist souverän, der Mensch ist gewählt. Durch sein Geburtsrecht Er kann sich verzichten auf dieses Geburtsrecht, aber kann dieses Geburtsrecht nicht erwerben, sondern bekommt es automatisch durch die Geburt. Und das war im Grunde die letzte Philosophie dieser Art. Alle anderen, angefangen schon mit Schopenhauer, dann sind wir früher, aber dann Nietzsche, und so geht es weiter, und Freud, und Marx und bis heute, waren eher der Ansicht, dass diese Vakanz, dass diese Stelle des Helden eigentlich nicht gibt. Und zwar aus unterschiedlicher Domäne. Und da es diese Stelle des Helden nicht gibt, kann keiner sich um diese Stelle bewerben oder auf diese Stelle Anspruch erheben, sei es Mann oder Frau oder Hund oder Zentaur oder wer auch immer. Das heißt, der feministische Diskurs ist in Bezug auf eine bestimmte Art der Bildung, sagen wir, reaktionär. Ja, weil dieser Diskurs, sozusagen, indem dieser Diskurs einen Anspruch auf eine Stelle erhebt, die es nicht gibt, ja, oder die, wenn man, sagen wir, avancierten Theorie folgt, nicht gibt, diese Wahn sozusagen des Heldentums reproduziert, das ist dann von sich aus schon längst erledigt worden. Nun, man kann sagen, warum nicht? Ja? Warum nicht? Weil man zunehmend es bestritten hat, dass diese Selbstverwaltung, dass diese Souveränität überhaupt möglich ist, dass es eine Instanz dieser Souveränität gibt und dass es sozusagen dieses Königreich überhaupt existiert. Man hat den Menschen vorgestellt als einen Massenmenschen, der per Zufall in eine Situation gerät oder nicht gerät, die Geschichte als das Werk der Massenbewegung und der Prozesse, die man nicht kontrollieren, nicht voranbringen kann, die innere Welt des Menschen als von unbewussten Kräften beherrscht, die man nicht kontrollieren kann, die Sprache als von den strukturalistischen und sonstigen Gesetzen beherrscht, die man wiederum nicht kontrollieren kann. Das heißt, man hat diese Stelle als eine reale Möglichkeit schlicht und einfach abgeschafft. Die herrschende Theorie, die man zustimmen kann oder nicht, ja, das ist die zweite Frage. Aber die herrschende Theorie von Nietzsche bis heute, bis Deleuze und so weiter, glaubt an die Möglichkeit des Heldenhaften nicht, sie einfach an dieser Souveränität als eine ontologisch verankerte Möglichkeit nicht akzeptieren. Sie sehen den ontologischen Ort nicht, sie sehen diesen Platz nicht, sie sehen diese Stelle nicht, wo sie überhaupt etabliert werden könnte, die sich bewerben könnte. Na gut, wir haben auf der einen Seite die Situation, bei der diese Stelle entfällt, das heißt in der Realität selbst, ist nicht vorhanden. Man kann allerdings nicht bestreiten, dass als eine kulturelle, zivilisatorische Größe existiert diese Stelle ganz wohl. Ja? Das heißt, wir haben diese Helden, ja? Wenn wir Romane lesen, wenn wir Tragödien uns anschauen, wenn wir Filme uns anschauen, sie sind voll von Helden, ja, die für uns eine Realität sind. Ja. Für uns ist das genauso eine Realität als das reale Leben. Dann wird sich die Untersuchung, verlagert sich in die Untersuchung von der Frage, wer ist der Held, wie ist dieser Held in der Wirklichkeit selbst zu finden, wie ist er abzubilden und so weiter und so fort. auf die Frage, wie wird der Held konstruiert. Das heißt, der Held wird von einer realen Figur, die eine reale Geschichte weiterbringt, zu einer Kunstfigur, die mittels der Kunst konstruiert wird, zu einer Staffage, letztendlich zu einer Ansammlung der Zeichen des Heldenhaften, zu einer Konstruktion aus verschiedenen Zeichen, Elementen, Bilder, Figuren, Texten und so weiter und so fort. Und das ist, würde ich sagen, das ist die Voraussetzung für die künstlerische Praxis, wie eine von Sita Sherman. Das heißt, man beginnt sozusagen den Helden, und das bedeutet auch die Heldin, und das bedeutet auch der Hund als Held und alle möglichen auch, nicht im Bereich der Realität selbst, sondern im Bereich der Medien und der Kunst zu situieren, und man fragt vielmehr danach, wie eine Heldenfigur konstruiert wird, als wie der Held in der Wirklichkeit selbst gefunden werden kann, verankert werden kann und agiert. Und ist es aber so, dann haben wir diese Figur des Stars. Ja. Ich würde suggerieren, dass die Figur des Stars taucht dort auf, wo die Figur des Helden als eine künstlerische Konstruktion gesehen wird. An dem Moment, an dem es eine Leere hinter der Figur des Helden sich auftut. Man kann zusammen zum Beispiel sagen, Che Guevara war ein Held, ist allerdings zu einem Star geworden. Ja? Was das bedeutet? Das bedeutet nichts anderes, als dass Che Guevara für uns heute nichts anderes als eine Konstruktion ist, aus einem Beret, aus einer Havanna, ja, nicht wahr? Aus einer Geschichte, aus einem Buch, aus bestimmten Plakaten der 68er und so weiter und so fort. Diese Star-Werdung des Helden bedeutet nichts anderes, als dass wir uns auf eine andere Weise mit dieser führenden Figur identifizieren, als das führende Fall war. Das heißt, wir identifizieren uns zum Beispiel mit einem Helden, indem wir seine Heldentat wiederholen. Ja, wir identifizieren uns sozusagen, oder zumindest eine heldenhafte Einstellung. Wir identifizieren uns mit einer gewissen Aktion, ja, dieser Held als Held vollzieht. Das ist im Grunde nichts anderes als Engagement. Ja, das ist das, was letztendlich sagt, als Engagement. Das heißt, es ist eine Identifikation in und durch die Aktion. Mit dem Helden identifizieren wir dadurch, dass wir uns schmücken oder stylen mit einem gewissen Ansammlung der Accessoires, die uns in eine symbolische, in ein symbolisches Verhältnis bringt zu den Stars. Ja. Zum Beispiel, wir rauchen auch Havanna, ja, nicht wahr? Wir tragen auch Beret, ja, nicht wahr? Und so weiter und so fort. Wenn man diese Art der Identifikation, vor Augen hat, dann merkt man interessanterweise, dass wir ein Vorbild dafür eigentlich haben in der Geschichte. Das war allerdings nicht die Identifikation mit den Helden, sondern die Identifikation mit den Göttern. Man identifiziert sich mit bestimmten Göttern, indem man ihre Zeichen trägt, nicht indem man ihre Taten identifiziert. Man kann zum Beispiel, wie Christus, der immer noch ein Held ist, ja, gewissermaßen, auch wenn ein kenotischer Held. Man kann wie ein Christus auf dem Kreuz sterben, das kann man nachmachen. Ja. Man kann aber die Welt nicht erschaffen. Deswegen kann man zwar mit dem Gottsohn, ja, sozusagen im Sinne des Engagements inspiziert, mit Gottvater inspiziert man nur dadurch, dass man bestimmte Accessoires trägt, ja, zum Beispiel betet. Ja, das Gebete sind alle Accessoires. Ja, dass man betet, dass man Gemecker, ja, sozusagen sie verneigt, dass man bestimmte äußerliche Zeichen, bestimmte Signifikanten, ja, nicht wahr, an sich anhaftet, bestimmte Rituale folgt. Ja. Und durch die Folgen und durch diese Ritualisierung des eigenen Lebens, durch diese Selbstgestaltung, durch dieses Design, identifiziert man mit dem jeweiligen Gott. Und das ist der Grund, warum die Stars eher göttlich sind als heldenhaft. Ja. Die Stars sind Götter und nicht Helden. Die Stars sind Götter unserer Zeit, so wie Stars auch früher Götter waren. Ja. Die frühe, und so sagt man, man kann sagen, die göttliche Madonna. Ja. Warum? Aber man kann nicht sagen, der heldenhaft war. Madonna ist zum Beispiel nicht heldenhaft. Ja, weil sie, ja, sie ist Material Girl. Ja. Sie opfert sich nicht, ja, und so weiter. Aber sie ist göttlich. Die Frage ist, warum ist sie göttlich? Ich würde Madonna jetzt mit Malevich vergleichen. Und zwar insofern, dass Malevich am Ende seines Lebens, in der letzten Dekaden seines Lebens angefangen hat, der hat sich immer als Gott verstanden, und zwar als Gottvater, der die neue Welt produziert, hat angefangen, Accessoires verschiedener Art zu produzieren, zum Beispiel Geschirr, ja, etwa mit Zeichen des schwarzen Quadrants. Ja, und hat ziemlich viel Geschirr, Möbel. Und wenn man seine später Bilder sieht, wo meistens die Freunde oder die Frau abgebildet werden, dann kann man merken, dass sie bestimmte Ikonen, kleine Ikonen oder Zeichen des Suprematismus an sich tragen. Zum Beispiel die Frau ist völlig normal sozusagen dargestellt, aber wenn man genau sieht, auf ihrer, trägt sie ein so kleines Zeichen, als der Führer des suprematistischen Phase, ja, so geht es weiter. Das heißt, man schafft ein gewisser Orden, man schafft eine gewisse Gefolgschaft, man schafft gewisse Rituale, man schafft gewisser Zeichensysteme, die den normalen Sterblichen mit der Star durch eine Nachbildung oder durch Teilung dieser Accessoire verbinden. Warum ist Madonna göttlich? Und da kommen sie sozusagen zum Wesen der Star. Die Helden sind im klassischen Sinne produktiv. Ja. So wie Hegel, ja, das beschreibt, wir nehmen an, dass sie so etwas wie eine Vision haben, ja, oder so wie Hegel sagt, sie tragen sich ein Gesetz. Ja. Das heißt, sie haben etwas im Inneren, ja, nicht wahr? Ihrer selbst, dieses Sein an sich, ja, nicht wahr? Und dieses Sein an sich, dem sie sozusagen, dessen Teil sie sind und dessen Gesetze in sich tragen, machen sie zu einem Sein für uns oder Sein für sich. Das heißt, sie zeigen es uns und erzeigen sich selbst. In Form eines Bildes, in Form eines Staates, in Form einer Tat oder wie auch immer. Das heißt, sie bringen etwas hervor. Ja, sie produzieren etwas. Sie machen etwas sichtbar, lesbar, kommentierbar. Sie geben die zivilisatorische Geltung gewissen Kräften, die in ihnen, im Inneren lauern. Ja? Und das ist etwas, was übrigens in einer anderen, sogar kritischen Form, nach wie vor so lauert, ja, nicht wahr, auch im heutigen Diskurs. In der psychoanalytischen Form, ja, nicht wahr, der Künstler ist derjenige, der unbewusste Bilder in sich trägt, obwohl er sie nicht verwaltet, obwohl er sie nicht bestimmt, obwohl er keine heldenhafte Entscheidung treffen kann, sie zu manifestieren, tut er aber das, ja, getrieben von Begehren, getrieben von unbewussten Kräften und offenbart diese Bilder. Das heißt, er macht zwar in einer unsouveränen Weise, aber trotzdem etwas Verborgenes zugänglich. Und das bleibt bis zur neuesten, ja, ich war Geschichten. Jetzt sind diese ganze Bücher modisch geworden, der Empire, ja, und Agamben und das Ganze, ja. Und wenn man liest, ja, diese Bücher, sie operieren, weil sie alle postdeleuzianisch sind und Deleuze denkt immer noch in Termen der Produktion, Repräsentation, und zwar Produktion als Primär, Repräsentation als Sekundär. Fragen Sie ständig nach Ort und Möglichkeiten einer puren Produktion, ja, und dann Empire, ja, ich weiß, schreibt man, da steht ja irgendwo, die Armen sind der Gott, ja, sozusagen, Gott ist der Produzentenkraft in dem Fall. Sozusagen die Armen als eine unstrukturierte, unbewusste Masse, die sozusagen amöbeweise als Kursanorgan agiert, produziert etwas und Empire reproduziert und repräsentiert. Ja. Sagt Negri und Hart, ja, nicht wahr? Die Massen, die Produktion der Massen bringt den Empire immer wieder weiter in Bewegung, die Massen produzieren und sozusagen der Empire saugt sie aus, ja, und benutzt, selektiert, repräsentiert, ja, das alles. Wobei, wenn man mit einem, das sind immer Migranten, ja, ich war ein Beispiel, wenn man mit Migranten spricht, weiß er über nordamerikanische, europäische, deutsche Gesetze besser Bescheid als ich, trifft alle möglichen Entscheidungen, bezahlt die Schlepper und was auch immer. Also die Armen und die Migranten sind durchaus selektiv, durchaus rational. Sie sind genauso Konsumenten der imperialen Gesetze wie jeder andere oder vielleicht noch bessere Konsumenten. Sie sind nicht diese primäre, unartikulierte, bloß organische, aber noch nicht organisierte Kraft, ja, die Großorgan, das sozusagen Deleuze und der Negri seine Nachfolge bestellen. Genauso Agamben, ja, dass der KZ-Insassen, ja, nicht wahr, als sozusagen Verkörperung des reinen Lebens beschreibt, die alle Rechte sozusagen verloren haben und so weiter. Wobei jeder weiß, dass KZ eine komplizierte Organisation hat mit eigenen Hierarchien und eigenen sozialen Strukturen, wo man durchaus eine Karriere machen kann, aber auch zugrunde gehen kann und ständig Entscheidungen treffen kann. Das heißt, wir haben dieses Produktionsmodell. Auf der einen Seite haben wir ein Modell, die eben kein Produktionsmodell ist. Und ich glaube, das ist gerade im Falle solcher Leute wie Malevich und so weiter bis jetzt nicht verstanden. Oder schon bis jetzt, aber auch das, was sie gewollt haben, war keine Produktion. Sie wollten nichts sein. Sie waren nichts. Sie wollten nichts produzieren. Sie wollten nur benutzen. Sie wollten nur verwenden. Sie wollten nur operieren, sie wollten nur selektieren, sie wollten nur kombinieren. Aus der Position des reinen Verbrauchers des Lebens. Nicht aus der Position des Produzenten, der etwas dem Leben zufügt, das etwas Zusätzliches bringt, ja, oder produziert, was das Leben noch nicht hatte, sondern als jemand, das aus der reinen Position des Nichts hervorbringens, des Nichts produzierens, seine eigene Leere oder seine eigene sozusagen Abwesenheit letztendlich, seine eigene Göttlichkeit, wenn man will, weil das ist die Leere und Abwesenheit ist die Definition der Göttlichkeit, seine eigene Göttlichkeit dadurch manifestiert, dass er eben nichts produziert, ja, sondern nur sozusagen alles Accessoire verwendet. Und das sind die Figuren, die sozusagen die Figuren der High Culture, das waren eben Malaysia und andere. Aber wir haben diese Figuren jetzt zunehmend in unserer Massenkultur. Was bei Madonna fasziniert, ist, dass sie nichts produziert. Oder zumindest sie tut so, als ob sie das nicht tut. Inzwischen spricht man sehr oft von der Postproduktion, ja, weil sie immer noch Produktion ist. Es gibt eine elegante Kritik, ich habe gerade war an einer Diskussion über diese Geschichte in Barcelona. Es gibt sozusagen der Versuch, sozusagen diese Art Aktivität als Postproduktion und als Vorsitzende der modernen Produktionsdenken immer noch zu interpretieren. Aber auf jeden Fall, so wie die Sache jetzt liegt, ja, und man kann so und so argumentieren, das ist gar keine Frage, ich würde eher sagen, das ist keine Produktion, sondern Arbeit. Im marxistischen, klassischen marxistischen Sinne. Arbeit der Selektion und Arbeit der Kommission, aber keine Produktion im hegelischen Sinne oder freudischen Sinne. Wie auch immer, Madonna suggeriert eine sehr wichtige Geschichte und das haben Sie angesprochen in Bezug auf Haus in der Scheune. Zu Recht oder zu Unrecht, das ist jetzt eine zweite Frage. Aber sie operiert mit der Suggestion, dass sie nichts tut, was noch nicht getan wäre. Das heißt, sie, was auch immer sie macht, zeigt sie das als ein Zitat, als etwas, was sie nur nachahmt, ja? sei es eine Figur oder andere Figur, sei es ein Stil oder andere Stil. Sie verzichtet ostentativ auf eine auf Hinzufügen von irgendetwas, auf also produktive Gestus. Und ehrlich, die Sherman ist ja sehr konsequent in dieser Geschichte. Sie macht ihre Bilder, sie fotografiert sich selbst, aber sie entzieht sich durch diese Fotografien sich selbst ihre eigenen Bilder, und zwar dadurch, dass sie zeigt, dass diese Bilder nur Zitate sind. Sie macht sozusagen ihre Körperlichkeit zu einer Ansammlung der Zitaten, so wie Sie zu Recht gesagt haben, dass sie selbst fotografiert ist, reiht sich ein in eine lange Reihe der möglichen Einstellungen, so dass im Endeffekt sie in dieser Reihe vollständig verschwindet und vergöttlicht sich. Ihre ganze Aktivität hat das Ziel, immer wieder zu suggerieren, Sandy Sherman ist nicht da. Ja, es ist nur ein Bild. Und noch ein Bild. Und noch ein Bild. Und noch ein Bild. Und es ist nicht sie, weil wenn es sie wäre, dann wäre es etwas Neues. Aber das haben wir schon gesehen. Oder es scheint uns, dass wir das schon gesehen haben. Das heißt, sie kann es nicht sein. Und so auf diese Weise, durch die ständige Beschwörung einer Abwesenheit im eigenen Bild, schafft sie dieses Stardom, ja? Sie schafft diesen Entzug aus dem Körperlichen, Entzug aus dem Bildhaften, so dass wir in Bezug auf ihre Bilder zu klassischen Ikonen, das wäre der Ikonik-Term, ja? Fall zur klassischen Ikone zurückkommen, das heißt zu einem Bild, dass nicht die Anwesenheit dessen, was abgebildet ist, sondern die Abwesenheit bezeugen soll. So wie die byzantinische Ikone ist da, um zu zeigen, dass sie Gott nicht abbildet.
Also eben nicht, wie Sie gesagt hat, eine soziologische Studie oder sowas.
Ja, ganz im Gegenteil. Sondern
also sind ja nur, also deswegen, also als du auch gesagt hast, so von wegen, dass es Leute an Filme erinnert. Also genau, das sind eben solche Sachen. Also es sind so Bilder, die man immer wieder sieht. Also die greifen bestimmt nicht auf einen bestimmten Film, sondern das sind genau eben so.
Das sind die Bilder, die ständig wiederholt werden, um zu zeigen, dass sie es nicht ist. Ja, das ist sozusagen, das sind die Bilder, die sie nicht festlegen, festmachen, klassifizieren und einreihen kann in einer, als eine Heldin unter vielen anderen. Ja. Sondern sie entzieht sich jeder Darstellbarkeit, dadurch, dass sie ihre eigene Darstellbarkeit und ihre eigene Darstellungen als Summe bestimmter künstlerischer Verfahren immer wieder in sich selbst dekonstruiert, kann man sagen, indem sie die Konstruktionsmechanismen dieser Abbildbarkeit der Herstellung des Bildes immer wieder manifestiert und explizit macht. Sozusagen macht sie zu Ingenieurin ihres eigenen Bildes, oder dass sie in diesem Bild präsent wäre. Wir haben hier eine interessante Strategie, dass sozusagen der Nichtpräsenz im Bilde, ja, sozusagen der Absage auf einer, wie auch immer geartete Ebene, durch das Bild sozusagen identifiziert zu werden. In dieser Situation werden diese Bilder benutzt als eben diese Halbikone, Halbaccessoires. Ja. Sie sind sozusagen, der Körper selbst oder das Gesicht selbst wird zu Accessoire, zu etwas, was man trägt, ohne dass man das ist. Ja, sozusagen, es gibt kein Gesicht, es gibt keine Möglichkeit, den anderen zu treffen, ja, nicht wahr? Wie die klassische, ja, nicht wahr? Theorie des anderen, dass man den anderen treffen kann, ja, indem man sozusagen sein Gesicht sieht. Plötzlich in einen Kontakt mit dem Kopf. Das alles findet nicht statt. Alles, was man sieht, bezeugt nur Abwesenheit aller produktiven Kräfte.
Darf ich, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, weil es geht schon, sind ja schon im Bett zur sozialen Studie. Sie zeigt doch das, was wirklich in der Gesellschaft ist. Sie macht es wirklich toll, dass die soziale Studie, sie kann die ganzen Attribute, wie Sie sagen, wirklich in einem, sogar in einem Bild darstellen. Sie zeigt nicht sich selbst, nicht ihre Einstellung, nee, glaube ich nicht. Aber sie zeigt das.
Nee. Es ist halt so.
Sie macht eine große Arbeit, sie produziert nichts.
Sie macht gar nichts. Ich meine, man braucht sie nur für irgendwelche Zeiten. Guck mal, die ist 57 geboren, 75 oder so, macht ihre ersten Fotografien. Und diese Posen von irgendwelchen Ladies, die hat man schon 30.000 Mal fotografiert. Und das irgendwie schon 100 Jahre vor ihr.
Der Punkt ist so.
Also Mädels, die irgendwo rumsitzen, naja, das ist halt die Kleidung anders oder so, aber das gab es ja schon 100 Jahre vor Cindy Sherman. Das ist doch irgendwie, nur dass vielleicht irgendwie Cindy Sherman diesmal selber diejenige ist, die daran arbeitet und sozusagen also sich selbst als Modell einstellt oder so. Aber ich weiß nicht, das ist doch.
Naja, das ist klar, dass wenn die klassische Kunst Darstellung des Zeigen Wirklichkeit und was auch immer, setzt immer voraus der eigene Stil. Ja, nicht wahr? Balzac schreibt sozusagen in seiner Manier, Dostoevsky in einer anderen. Alle stellen die soziale Wirklichkeit, wollen sie darstellen, wo sie anbieten. Was sie macht, ist was ganz anderes. Sie zeigt sich selbst als Teil der sozialen Wirklichkeit und der Rituale ihrer eigenen Zeit. Ja, das heißt, sie entwickelt keinen spezifischen Stil, keine spezifische Haltung aus der heraus, verglichen mit anderen Perspektiven, mit anderen Künstlern und so weiter. Sie sagen könnte, das ist meine spezifische Sicht der Dinge, das ist meine spezifische Art und Weise, wie ich diese soziale Wirklichkeit auffasse, interpretiere und dann darstelle. Sondern auf der Ebene der Darstellung selbst, das heißt nicht auf der Ebene der Wirklichkeit, sondern von des Gegenstands, der Ablehnung der Darstellung selbst, unterwirft sie Regeln und Prozedere und Verfahren der Anbetung, die immer schon etabliert sind und immer schon, ja, seit immer schon gelten. Das heißt, sie subsumiert ihre eigene künstlerische Subjektivität unter der vorgefassten Regel. Sie spielt nicht einmal damit, sondern sie unterwirft sich tatsächlich. Und dieser Unterwerfung unter schon existierenden künstlerischen Rituale, der Absage sogar noch ein Spiel mit diesen Ritualen, sondern die Selbstdarstellung durch die sozusagen Bilder der anderen, gewinnt sie eben diese Distanz. Ja? Sie sagt, das ist alles, was Sie sehen, ist eine reine Konstruktion. Hier ist niemand zu finden. Ja, ich bin nicht da, aber andere sind auch nicht da. Es sind nur Bilder und Konstruktionen, die weder die anderen noch die Wirklichkeit noch mich selbst präsent machen. Ja, die Realität ist einfach nicht mehr da.
Aber man hat ja doch das Gefühl, dass sie mit der Position dann doch originell ist. Und letztendlich, wenn man jedes Bild, man sieht alle Bilder, wenn man ein Bild sieht, sagt man, das ist von Sidney Sherman, das nächste Bild sagt man, ja, das ist auch von Sidney Sherman. Und wenn irgendein anderes Filmstück von einem Film gemacht würde, würde man sagen, das ist jetzt kein Sidney Sherman-Foto, man sieht es sofort.
Das ja, aber klar. Das ist ja nur, weil der Hunger dafür da ist.
Ja, klar, sieht
es nicht so leicht, aber. Originell, aber es gibt 3000 andere Leute, die sie auch so sind, und es gibt ganz viele Leute, die bekannt sind und berühmt. Also ich weiß nicht so.
In dem Kontext, in dem sie stellt, ist es eben originell. Natürlich gibt es die Bilder in anderen Kontexten ständig, die wahrscheinlich genauso aussehen, aber in dem Kontext ist sie eben originell, in der Unterwerfung unter die immer gleichen Bilder.
Also deine Aussage ist, es gibt überhaupt nichts Neues. Man kann nichts Neues produzieren als Held. Nicht als Held, als Star. Kann man überhaupt etwas Neues produzieren? Deine Aussage nach produziert sie nicht. Ich bin auch einverstanden, dass sie produziert nicht, sie arbeitet damit, ne? mit diesen Bildern, die schon existieren, schon 100 Jahre existiert haben, mit den Malereien und so weiter. Die produziert nichts. Aber kann man überhaupt etwas produzieren?
Doch, sie produziert den ersten Star. Es gibt auch Teaser, die sind selbstverständlich für die Göttlichkeit irgendwie durch Accessoires definiert wird, dann ist sie auf jeden Fall auch schon Gott.
Nee, man kann sich schon kenntlich machen, und sie macht sich schon kenntlich. Aber ich denke, dass sie macht sich kenntlich nicht durch die, da haben Sie völlig recht, aber sie macht sich kenntlich nicht nur durch die Produktion, sondern durch die Reduktion. Ja, und das ist der göttliche Verfahren sozusagen in unserer Zeit. Wenn wir so eine, man kann sozusagen den Punkt, wo es alles heikel wird, ja, sehr unterschiedlich definieren, ja, aber markieren wir diesen Punkt mit Foucault, ja, dann wird es aber klar. Wo er sagt, man kann nicht wirklich produzieren, weil das, was man produziert, also der Tod des Autors, ja, das, was man produziert, kann nur sozusagen unter den, oder in der Sprache, in der reduzierten Sprache, immer schon begrenzten Sprache der Epoche ausgedrückt werden. Ist es nicht so, gilt man als verrückt. Ja? Das heißt, eine sozusagen strukturelle Erkennbarkeit überschüssende Produktion. Ist ja automatisch abgewertet als Wahnsinn. Ja, und das ist genau der Punkt. Ja. Das heißt, wir haben hier eine sehr klassische, und das bis Empire und bis, ja, das ist sozusagen diese foucauldianische Linie. Ja. Das heißt, es gibt Strukturen, es gibt Modelle, es gibt Institutionen, und das, was sozusagen was produktiv ist, ist verfemt, ja, ist sozusagen, weil schießt über die Erkennbarkeit über und ist in diesem Sinne automatisch als Homo Sacer oder so, ist überhaupt sozusagen jenseits oder als Wahnsinn oder als Masse oder als Armut, absolute Armut, ist jenseits sozusagen der Struktur. Das ist ein Modell. Aber es gibt, glaube ich, ein anderes Modell, nämlich eben sozusagen ein durchaus theologisches Modell. Man kann seine Individualität zeigen und seine Göttlichkeit zeigen, nicht dadurch, dass man sozusagen versucht, über die Zensur seiner Zeit hinauszugehen, sondern indem man versucht, diese Zensur zu verschärfen. Ja? Und das hat zumindest immer war die klassische theologische Praxis. Ja, man hat weniger gesagt, dass es möglich war. Ja. Man hat weniger gegessen, man hat weniger getrunken. Man hat sich wenig bewegt. Ja. Man saß zum Beispiel unter einem Baum 30 Jahre lang und so weiter, obwohl es durchaus auch erlaubt war, ja, zumindest im Rahmen von Indien und so zu bewegen. Ja. Man wurde aber nicht zu einem Migranten, der versuchte sozusagen über die Grenzen von Indien zu gelangen, zum Beispiel nach Italien oder Amerika. Stattdessen hat man sich weniger bewegt, als es erlaubt war. Man saß unter einem Baum, ja, der Buddha meine ich, in diesem Konkretten. Ja. Auf diese Weise machte man sich schon erkennbar. Ja. Ich meine, dass von Buddha bis sind ja schon ein Sakata-Spruch. Es ist eine buddhistische Kunst. Im Grunde was? Es ist eine buddhistische Kunst. Es ist generell interessant, was wir überhaupt erleben. Ich glaube, wir erleben einen interessanten Prozess.
Könnte man dazu auch sagen, dass es was von was Fadem hat irgendwie? Also so dieser Ansatz von solcher...
Von wem?
Von Fadheit.
Ah ja.
Fade, also dass man...
Ja, aber es ist ein buddhistischer Blick, ja. Es ist buddhistischer Blick. Ich denke, es ist Buddhismus ist der Pfade, ja, das ist klar. Für einen Christen, ja. Aber ich glaube, wir verabschieden Christentum und gehen Richtung Buddhismus. Die ganze Aufklärung kann man sehen sozusagen als Übergang, moderne, ja, als Übergang vom Christentum. Das heißt, von einem wertenden Blick und einem leidenschaftlichen Blick und einem produktiven Impuls und Leiden und diese ganze Tragik, ja, und so, von einem tragischen Zustand zu einem coolen Zustand, ja, zu einem unbeteiligten, wohlwollenden Blick Buddhas, ja. Man fühlte sich zunehmend nervös unter dem Blick Gottes. Ja. Er hat gesagt, der Hürde, der Paradies, da ist furchtbar, da muss man lernen. Und geht mehr in die Richtung eines Blicks, er sagt, komm, das ist okay, also Verwesen, okay, ja, geht auch. Ja. Hübsch angekleidet, sieht auch gut aus. Ja. Etwas älter geworden, naja, schadet auch nicht. Ganz zerfallen, naja, passiert im Leben. Ja. Und dieser ein gewisser, ja, Relaxheit, ja, so eine gewisse Entspanntheit. Und dann diese buddhistische Kunst. Nun, jede buddhistische Kunst zeichnet sich nicht dadurch, und da muss ich Ihnen wieder recht geben, nicht dadurch, dass man etwas tut, was andere nicht getan haben, sondern vielmehr, dass man etwas tut, was man auch machen könnte. Ja. Das heißt, man erkennt das, was Cindy Sherman tut, dadurch, dass sie selektiert. Ja? Sie macht diese Serien, sie macht bestimmte Vokabular, benutzt für jede Serie und so weiter. Andere erweitern das, ja? Und haben auch damit Erfolg, wie sie sagen. Sie gehen sozusagen weiter in eine Richtung, machen andere Auswahl. Das heißt, die Leute werden nicht dadurch kenntlich, was sie tun, sondern sie werden dadurch kenntlich, was sie nicht tun, auf was sie verzichten. Ja? Sie verzichten, in diese Richtung zu gehen, und dass sie verzichten, mehr tun, als sie tun, werden sie dadurch kenntlich.
Ja, ich glaube, also für mich wäre absolut kein Unterschied, ob man zum Beispiel als Migrant die ganze Zeit Grenzen überschreitet und sich so schnell wie möglich bewegt, oder ob man als Buddha einfach sitzen bleibt, weil die Frage ist ja nur, ob man sozusagen durch die eigene Bewegung die Welt bewegt oder durch sitzen bleiben. Oder ob man sagt, ja, die Welt bewegt mich, oder ich werde zum Sitzen bleiben gezwungen. oder ich bleibe sitzen und strukturiere durch das Sitzenbleiben die Welt oder bezwinge sie dazu, sich zu bewegen. Und wenn ich einfach nur sitzen bleibe und irgendwelche Sachen auswähle, naja, ich kann mich ja nicht einfach in nichts auflösen, auch wenn ich einfach nur sitzen bleibe.
Ja, das ist klar. Der Punkt ist nur der, dass man bei diesen Immigrationen und so weiter und so fort, bei dieser ganzen Geschichte, bei dieser Produktion, immer noch ontologisch argumentiert. Ja? Das heißt, genauso Negri und so, die argumentieren ontologisch. Sie sagen, es gibt einen ontologischen Unterschied zwischen der Massen hier, nicht wahr, die dieses Leben investieren und in diesem Leben sind, und diesen Empire, das sozusagen alles aussaugt und nur ein System der Verordnung ist, ein System der Regulierung und der Repräsentation. Wenn Sie sagen, es ist egal, ob ich mich bewege oder ob ich sitze, Sie sind schon aber im buddhistischen Paradigma. Und das Problem des buddhistischen Paradigmas ist nicht nur und nicht vor allem, dass es egal ist, ob man sitzt oder nicht sitzt, ja, oder migriert. Es gibt eine sehr viel tiefere Gleichgültigkeit, eine ontologische Gleichgültigkeit, und zwar, es ist gleichgültig in Bezug darauf, aus welchem Grund das man eigentlich tut. Das heißt, um irgendwie einen Punkt zu machen, um Erleuchtung zu bekommen, dass man ein bisschen müde ist und so weiter, dass man damit sozusagen den Sinn des Lebens manifestiert, dass man einfach sein Bein beschädigt hat und so weiter. Gibt es einen tiefen Grund, gibt es einen oberflächlichen Grund? Das ist alles gleichgültig. Genauso wie mit diesem Bild von, sind Sie schon, da ist so eine junge Frau, sie schaut, ja, das könnte eine Katze sein, das könnte, wie Sie sagen, ein Horror sein, das könnte da sein, das könnte jenes sein, das könnte alles sein. Aus welchem Grund diese Frau da steht in der Pose, in der sie steht? Ja? Es ist nicht nur unklar, es ist auch egal. Das ist diese ontologische Gleichgültigkeit, ja, die genuin buddhistisch ist. Es ist egal, aus welchem Grund man unter dem Baum sitzt. Und es ist egal, aus welchem Grund man am Herd steht. Es ist ein Accessoire. Ja? Man kann sagen, der Buddha ist so ein Typ, das ist ja meistens unter dem Baum. Was er dabei denkt, aus welchem Grund er das tut, das ist letztendlich seine Sache. Ja? Aber das zeichnet sich irgendwie aus. Ja? Genauso, man kann sagen, der Migrant.
Ja,
wenn Sie es nicht wissen, der Migrant migriert halt. Ja? Der Madonna, ach, ist diejenige, die ab und zu Kinder hat, zwei Kinder hat, jetzt schwanger ist und ab und zu hüpft, ja, und das Zähne und so. Also warum sie das tut, ja, und so weiter, das interessiert ja keinen. Ja. Und das ist eben diese Startposition. Das heißt, man verzichtet auf die Frage, warum Che Guevara Havanna raucht und diese Beret trägt. Er tut das einfach und entweder mache ich das Gleiche oder eben nicht. Ja. Und vielleicht aus einem völlig anderen Grund. Das bedeutet weder Zustimmung, noch gleicher ontologischer Grund, noch gleiche Ideologien. Es ist halt so, ja? Vielleicht aus einem völlig anderen Grund.
Ich denke nur, dass der Erfolg von Kunst schon eigentlich, also in der breiten Bevölkerung eigentlich ja daher holt, dass eben die breite Bevölkerung eben nicht einen leidenschaftslosen Blick hat. Sonst würden uns diese Fotos ja nicht so faszinieren, wo sie im Blitzlicht so macht, wo man direkt denkt, ah ja, das erinnert jetzt an Diana oder so und ah, die arme Frau. Also dass man eigentlich ja was hinein impliziert in diese Bilder, weil es eben nicht egal ist, weil man eben denkt, ja, wo guckt die jetzt hin? Das ist ja die Faszination, die diese Bilder ausmachen. Also wenn man den leidenschaftslosen Blick hätte.
Das ist eine Möglichkeit irgendwie. Dass die Bilder das haben können.
Ja, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, die Bevölkerung bewundert das, wenn sie denken, dass auch damit kann man Geld verdienen. Ja.
Also ich würde schon die Behauptung aufstellen, dass die meisten Leute das einfach interessant finden, weil sie etwas Verborgenes dahinter vermuten.
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie dass sie sozusagen plötzlich eine Chance erkennen, ihre eigene Banalität auszustellen. Ich glaube, dass die Bevölkerung viel aufgeklärter ist als die Intellektuelle. Intellektuelle denken immer noch, ja, dass sie denken. Ja. Aber die Bevölkerung weiß, was sie tun. Ja. Sie halten Reden und schreiben Bücher, aber denken tun sie nicht. Ja. Und so genauso, die sehen, dass das eine Frau, ja, gut, und sagt, ja, ja, also ich bin ja auch so, ja, und ja, so.
Es interessiert niemanden. Es interessiert niemanden mehr oder prinzipiell ist das schon egal. Wie ist das? Alles wurde schon in Frage gestellt. So sieht es aus.
Ja, das ist eben halt dieser Unterschied zwischen an sich und für sich. Das heißt, an sich war es immer gleichgültig. Ja. Aber wir haben das jetzt gemerkt. So. Und, oder zumindest kann man das so sehen. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo wir uns manifestieren und erkenntlich machen, dadurch, dass wir etwas nicht tun. Wobei wir niemals mit der Frage konfrontiert werden, wir konfrontieren sogar uns nicht mit der Frage, warum tun wir das nicht und warum tun wir das, was wir tun. Ja? Wir würden eher sagen, wir sind nicht dazu gekommen, ja? Oder irgendwie sind dazu gekommen aus einem oder anderen Grund. Das heißt, es gibt diese, aber diese Kenntlichkeit bei Cynthia Sherman, die ist dezidiert so, dass sie sich begrenzt. Und dann kommt es genauso mit Auflagen und so. Man begrenzt ja ständig. Man macht zum Beispiel Auflagen, sie macht das auch in nur 3 Kopien. Sie hätten auch 1000 machen können, ja? Dann hätten sie keinen Wert. Ja? Das heißt, sie hatten nur Wert, nicht weil sie auf eine bestimmte Weise produziert worden sind, zum Beispiel gemalt, sondern sie haben Wert, weil sie nicht produziert worden sind. Ja, weil diese 3 haben Wert, weil diese 1000, die ja auch genauso gut produziert werden könnte, ist nicht produziert. Deswegen haben sie Wert. Alles ist ex negativa definiert. Und das ist eben dieser sozusagen das buddhistische Starhafte, ja, das dabei, was diese für Buddhas produktiven Helden weil jemand abgelöst hat, ja, habe ich das Gefühl.
Darf ich doch sogar zum Anfang haben Sie gesagt, dass das Judentum dadurch bestimmt wird, heutzutage, dass man für sich selbst Entscheidungen trifft, für sich an sich selbst nicht nach außen etwas bringen, sondern für sich selbst etwas definieren kann. Kann man sagen, dass dadurch man sagt, ich mache das nicht, weil ich weiß, wohin es führt. Das ist schon eine Definition durch Nicht-Definition von etwas. Kann man sagen, das ist eine Voraussetzung für Helden, für an sich selbst zu sein? Oder wie kann man das sehen?
Ja, aber wenn ich für sich selbst etwas bin, dann bringe ich das doch zum Bild oder bringe ich zur Sprache oder bringe ich zu denken, zumindest in Bezug auf mein eigenes Bewusstsein. Das heißt, auch wenn ich das in der Realität selbst nicht durchsetze, indem ich das denke, mache ich das schon präsent und das ist schon eine Produktion. Ich glaube, dass wenn man Cynthia Sherman fragt, warum hat sie das und jenes nicht gemacht, sie würde wahrscheinlich sagen, ja, sie war zu beschäftigt oder sie hat zu wenig Geld und sie hat es halt gemacht, weil sie das gemacht hat und sonst sollte das jemand anderer tun. Ja? Sie würde nicht darauf bestehen, dass sie auf irgendetwas verzichtet hat, ja? Weil Verzicht ist tatsächlich ein kreativer Akt. Ja? Sie hat sich nicht darauf verzichtet, sondern sie ist nicht darauf gekommen, ja? aus irgendwelchen Gründen. Und ist das so, dann haben wir ein völlig anderes, tatsächlich, sagen wir, postheroischer Umgang mit der Wirklichkeit, die ontologische Grenze zwischen, die ist immer letztendlich Grenze zwischen innerem und Äußerer einebnet. Ja? Und darum geht es letztendlich. Dass man nicht nur unterscheidet zwischen dem, man von sich aus in die Welt bringt und dem, was es immer noch da ist. Ja? Sondern man hat die Grenze eingeebnet, trifft diese Unterscheidung zwischen Produktion und Konsum nicht mehr als Amazon und operiert in einem diesem deckungsstörenden Feld, in dem man das tut, wozu man gekommen ist, worauf man gekommen ist und was sozusagen vorliegt und alles andere hätte man auch tun können, aber dazu fehlt einfach die Zeit und die Kraft oder man muss nach Hause oder sozusagen schlafen. Ja, so. Ja, es war. Und ja, das ist sehr. Ja, es ist typisch der Antwort übrigens Künstler. Ja, wir wissen dann, warum haben sie das gemacht? Ah ja, ich bin so darauf gekommen, ich habe mich damit beschäftigt, so in meiner Kindheit habe ich das oder. Das hat mich so beeindruckt, da habe ich gedacht, nein, da mache ich das hier. Aber. Ja gut, aber so bestehe ich darauf nicht. Ja. So vielleicht später hat mir was anderes beeindruckt, dann mache ich was anderes. Und warum? Ah ja, na sehen Sie, da ist ja wenig Zeit und generell ja, und so. Aber schon, ja, warum eigentlich nicht? Ja. Man hat keine Gründe dafür oder dagegen. Ja. Und zwar, also ich meine jetzt keine ontologische. Keine ontologische Gründe. Und wenn man keine ontologische Gründe dafür oder dagegen hat, dann operiert man eben in dieser Raum eine letztendlich göttliche Selektion. Ja? Weil Gott hat bekanntlich keinen Grund, um die Welt zu schaffen. Ja? Das ist eine alte theologische Einsicht. Er hätte das tun können, aber er hat es dann nicht gebraucht. Ja? Das war der alte philosophische Frage, warum hat Gott Welt geschaffen, wenn er vollkommen ist? Ja. Wenn jemand vollkommen ist, braucht man nicht außer sich. Ja, man braucht keine Veräußerung. Und viele, also es gibt unterschiedliche theologische Antworten. Eine theologische Antwort ist bekanntlich, dass Gott sozusagen seine Allmacht dadurch zeigen wollte, dass er etwas außer sich selbst manifestieren wollte. Ja. Nun, es ist eine problematische Antwort, ja, die theologisch nicht so besonders haltbar, weil dieser Außen selbst ist schon von Anfang an gewesen und darauf hat man auch hingewiesen, Effekt der Herstellung dieses Äußeren. Ja? Wenn Gott vollkommen, ursprünglich vollkommen war, gab es ja auch kein Äußeres, wo er sich manifestieren sollte, wie er das wollte. Und so letztendlich kann man sagen, dass der Gott hat Welt geschaffen ohne Grund. Ja, das Göttliche ist kein Grund zu haben dafür, was man tut. Ja? Übrigens eine ziemlich alte künstlerische Einsicht, ja, ich war noch aus der futuristischen Zeit, ja, dass man sozusagen keine Rechenschaft schuldig ist, dass man keine Gründe angibt, dass man weder sich selbst noch der anderen eine Erklärung schuldig ist. Ja, warum ist es so und nicht anders? Ganz zu schweigen von irgendwelchen ontologischen Gründen. Also, besonders wichtig.
Oder aus den Gründen, die der Mensch verstehen kann. Das steht auch in der Bibel. Wir können das einfach nicht begreifen. Es gibt Gründe, die wir einfach nicht begreifen können. Vielleicht.
Das sind keine Gründe.
Keine menschlichen, genauso im ontologischen Sinne nicht.
Nein, nein, das sind überhaupt keine. Das sind keine Gründe, weil Gründe ist etwas, was man verstehen kann, auch wenn man Gott ist. Ja. Wenn Gott irgendwelche Gründe verstanden hat, dann kann das Mensch ja auch. Das Problem ist, dass Gott auch nicht verstanden hat, aus welchen Gründen die Welt geschaffen hat. Das dann darauf löst sich genau aus. Und wenn du diese Gründe nicht verstehst, sind das natürlich keine Gründe. Das ist grundlos. Oder?
Ist doch nichts.
So ist das eine Lektion. Gibt's auch.
Darf ich diese Lehre ein bisschen auslösen? Und ich habe noch etwas nicht gezeigt, was ich zu meinem Vortrag gemacht habe.
Diese Hysterie-Geschichte.
Bitte? Nein. Ich will sie nicht mehr in die Theorie belästigen, sondern als Grafikdesigner habe ich einen Beitrag gemacht. Auch zu den Bildern von Kindern. Sie hat eine Serie, eine einzige Hilfung, aber aus vier Bildern, die zusammengehören, gemacht. Und ich habe dazu Morphing gemacht.
Was?
Morphing? Ja. Wo man wirklich einfach auf der Bildschirme sehen kann, wie sie sich im Oder für mich war es so. So, meine Augen, das ist eine typische Anthologie von dieser mädchenhaftes Frau, junge Frau, eine Frau, die sich zur Schau stellt und auch ein Mann. Also ich fand es schon faszinierend, als ich so noch versucht habe, so die Augenbrauen zum Beispiel, dass sie wirklich ganz unterschiedlich dargestellt hat.
Aber 17 Jahre, das sollte man ihr zeigen. Und es gibt sogar ein Projekt, jetzt diese Statue zu restaurieren und zu versuchen, diese Penisse dann zur lokalen richtigen Stelle zu platzieren. Allerdings, die katholische Kirche weigert sich nach wie vor, die freizugeben. Sie ist das Eigentum der Kirche. Und
wie ist das Eigentum? Also was für Statuen waren es?
Ja, das waren die ausgegrabenen antike Statuen, ja, die in der Früh- und Spätantike, wobei...
Und wie kommt die Kirche dazu, also zu sagen, das ist unser Eigentum?
Ja, weil damals das hatte Eigentumsrechte auch mit Botenverwaltung und was auch immer, also das war alles irgendwie halb rechtlich, halb nicht. Muss man auch nicht vergessen, dass viele dieser Statuen fake sind. Ja, es wurden sozusagen von italienischen Bildhauer gemacht und dann in die Erde gesteckt und dann wieder ausgegraben. Sogar, glaube ich, ganz bekannte Bildhauer haben das benutzt, um ein bisschen dazu zu verdienen. Und so weiß man überhaupt nicht, ja, was da alles gefunden hat. Die neueren Untersuchungen vermuten, dass bis zu 70% alles in Fake ist. Nur, wie auch immer, gibt es diese riesige Penissammlung, die, denke ich, nicht unerhebliche Kommentare zu unserem Thema darstellt. Wieso der Kommentar? Also der eigentliche sozusagen Gegenstand des Anstoßes, würde ich nicht sagen, Gegenstand des Anstoßes ist nicht die weibliche Figur, sondern die männliche. Übrigens ist es interessant, dass auch die Frauen, wenn sie, als sie sozusagen angefangen haben, so aktiv an Kunstgeschehen teilzunehmen, im Unterschied zu Männern, die tatsächlich ziemlich viele Fragen nach den Frauen dargestellt haben, also im Unterschied oder wie auch immer, haben auch angefangen, nach der Frau inklusive sich selbst darzustellen. Das heißt, die männlichen Darstellungen sind eher selten, wenn überhaupt. Von der ganzen feministischen Kunst kommt, glaube ich, fast keine einzige männliche Darstellung. Das heißt, diese Umkehrung hat überhaupt nicht stattgefunden. Und die Frauen haben im Übrigen genau das gemacht, was die Männer immer gemacht haben, das hat die Frauen dargestellt. Auch weiter. Und die Darstellungen des männlichen Körpers erscheint in der internationalen Kunst erst mit dem Aufstieg der Gay-Bewegung, der Gay-Szene in Los Angeles und zum Teil New York, wo man mit einiger Verwunderung die männliche Akt in verschiedenen Realen sehen kann. Auch die Bettleute bis Saran und so weiter, andere Saran. Und ich habe auch die erste Ausstellung des Saran bei Cooper gesehen. Und da waren riesige Menschen, wenn man da kam, in die Galerie reinkommen. Bei den New Yorker, so wie wir nackte Männer nicht so oft gesehen haben.
Ja, das beweist nochmal, dass es nicht geändert hat, dass diese Ikonografie von weiblichen Körpern nicht zerstört wurde.
Nein, aber ich meine, es ist noch nicht so interessant, dass, und es gibt auch Untersuchungen verschiedenster Art, warum es der Fall ist, es ist nicht interessant, dass die weibliche Intervention ist der feministische Kunst, sozusagen diese Umkehrung nicht mit sich gebracht hat. Das heißt, wir hatten aus einem oder anderen Grund, es gibt verschiedene Erklärungen, aber die Erklärungen sind alle problematisch, sicherlich wie alle Erklärungen. Es ist aber nicht interessant, einfach festzustellen, dass sozusagen eine Umkehrung des klassischen Bildes, ja, also die klassische Bildposition, hat es nach sich nicht gebracht, sondern erst als der männliche Körper wurde, damit es ja tatsächlich durch die Gays in amerikanischen Großstädten. Na, was kann man denn dazu sagen? Gibt es noch irgendwelche Beiträge? Dann sind wir, glaube ich, mit dem Thema fertig. Danke noch einmal.
Ich kann vielleicht ganz kurz doch sagen, also dass ich mich mit diesem Thema also privat beschäftigt habe. Und jetzt kann ich sagen, jetzt habe ich etwas untersucht, was ich jetzt beiseite legen kann. So, genauso wie ich mache das nicht, weil es schon gemacht wurde von jemandem. Aber diese Analyse muss stattfinden.
Na, das Problem ist, dass das ist sicherlich nicht das Problem wie das Vortrag, sondern generell das Problem, da wie man auf welche Weise Theorie und Kunst in einem Vortrag, in einer Reflexion tatsächlich in einen Zusammenhang bringt. Ja? Weil in der Tat ist es so, dass man Simone de Beauvoir durchaus behandeln kann. Man kann auch Butler behandeln und man kann auch Schirmen behandeln nacheinander. Ja. Die Frage ist, inwieweit die sozusagen eine Figur bilden und inwieweit es sich um einen Diskurs handelt, der sie alle verbindet. Nun stellt sich dann weitere Frage, was ist die Funktion der Theorie in Bezug auf die Kunst? Man kann sagen, die Theorie kommuniziert die Kunst und sucht die Modelle, Erklärungsmodelle für das, was die Kunst macht. Allerdings ist das zum Beispiel, es ist generell nicht der Fall, es ist auch hier ganz eindeutig nicht der Fall, weil die Sinterschirmen sicherlich von Anfang an von einem theoretischen Ansatz ausgehen. Das heißt, die Theorie ist nicht etwas, was später kommt, nachdem sie das gemacht hat, sondern eine bestimmte Theorie oder eine bestimmte Perspektive befindet sich ganz am Anfang ihrer Praxis. Und die ist nicht, glaube ich, weit entfernt von dem, was Butler schreibt. Darauf haben Sie ja hingewiesen. Aber das, was Butler schreibt, ist ihrerseits die Reaktion auf das, was sie als konservativer Zug, oder ich habe gesagt, reaktionärer Zug, des Feminismus diagnostiziert. Ja. Das heißt, dass die Frauen erobern wollen oder zum theoretischen erobern wollen oder soziale und politische erobern wollen, eine Rolle, die als solche entweder gar nicht gibt oder einen systematischen, philosophischen, politischen und sonstigen Kritik immer schon unterzogen worden war. Das heißt, sie kämpfen um verlassene Schlösser, wo es keine Abwehr mehr gibt, weil die sind schon nicht mehr da. Sodass man das Gefühl hat, dass viele feministische Theorien, das ist so wie eine, sagen wir, viele Völker, Osteuropas zum Teil, ja. Aber auch in der Dritten Welt sehen wir, dass sie um die Souveränität kämpfen. Wo man auf der anderen Seite sieht, dass die Souveränität schon massiv in Frage gestellt wird und im Grunde etwas ist, was nicht mehr hält und nicht mehr, keine Substanz mehr hat. Ja. Das heißt, sie kämpfen um etwas, was es nicht gibt. Ja. Und ich glaube, was Butler sagen wollte, was ich auch sagen wollte. Ja, im Grunde unterstütze ich Ihr Argument. No. Wobei ich versucht habe, diese Argumente etwas klarer zu machen, weil Butler ist nicht so klar. Ja, muss man schon sagen. Jetzt, wenn man sie fragt, wie in diesem Spannungsfeld sich jetzt in Bezug auf diese Suche ja, nach der Identität und so weiter, sind sie schon positioniert, dann ich denke, dass sie letztendlich einen Ort findet für ihre Selbstbestimmung, der doch letztendlich jenseits der geschlechtlichen Differenz liegt. Und das ist der Ort einer künstlerisch-technischen Auseinandersetzung mit diesen Merkmalen Differenzen. Ja, insofern diese Differenzen als künstlerisch-technische artifizielle verstanden werden, nicht als Differenzen, die in der Natur selbst liegen, nicht als Differenzen, die sozusagen die in der Biologie verankert sind oder wie auch immer, sondern die Differenzen, die letztendlich produziert werden, hergestellt werden, die Gesellschaft, in der wir leben und Medienindustrie und das und jenes, aber letztendlich sind es Differenzen, die künstlich-technisch herstellbar sind, dass sie sich einfach verlagert auf eine Ebene, was sie letztendlich demonstriert, diese Differenzen, zu denen ich so oder so Stellung nehmen sollte, die sind in meinen Bildern und nicht in mir. Ja, das heißt, die sozusagen findet eine Möglichkeit, zu dieser Differenz überhaupt, wenn man will, keine Stellung zu nehmen. Sozusagen sich nicht auf der einen oder auf der anderen Seite positionieren zu müssen. Und wenn man generell fragt, welche künstlerische und philosophische Strategien effektiv sind, das ist die effektivste. Wenn man sich mit in ein Dilemma konfrontiert und sagt, du sollst dafür sein und dagegen, dann ist es immer ein Bedrängnis, und zwar unabhängig davon, welche Position man annimmt. Das ist immer ein Terror. Und dem kann man nun entgehen, indem man sich fragt, aha, welche Position ich eher annehmen soll, um dieser Dilemma zu entgehen. Und das ist sozusagen, dann frage ich mich, wie ich dieses Dilemma überhaupt konstruiere. Warum bin ich ja dem dieses Dilemma aufgezwungen ist? Und auf diese Weise bekommt man eine operative Freiheit in Bezug auf die im Grunde totalitäre Forderung, sich so oder so zu stellen. Und wenn man sozusagen zu Frauen geht und sagt, sie müssen sich so und so stellen, ja. Sie müssen sich kämpferisch stellen, sie müssen sich ruhig stellen, sie müssen sich diese Position stellen, jene Position stellen, dann begegnet sind sie schon an dieser Forderung mit einer künstlerischen Praxis, die einfach nichts anderes aussagt, als, na gut, ich untersuche jetzt diese Optionen. Ja, ich stelle mich so und ich stelle mich so und ich stelle mich so und ich stelle mich so. Ja. Und statt diese Position anzunehmen, untersuche ich, mit welchen Mitteln, auf welche Weise diese Position überhaupt hergestellt und präsentiert wird. Und auf diese Weise entzieht sich, wie ich das versucht habe zu beschreiben, entzieht sie sich überhaupt diese Notwendigkeit, sich festzulegen.
Ja, kann man sagen, dass das eine Strategie ist, zwischen Kunst und Leben quasi wieder die Trennung aufzuheben, weil man ja quasi sagt, ja, selbst wenn du dann quasi dich ausziehst, ziehst du ja wieder was anderes an, also nachdem du dein Foto gemacht hast.
Es ist, glaube ich, eine Position, die von Anfang an davon ausgeht, dass es kein Leben gibt. Mhm. Ja? Dass es kein Leben gibt. Weil es gibt kein Leben, ja. Das Leben ist, was wir leben, es ist eben dieser Fiktion eines unkontrollierbaren produktiven Prozesses, das in uns stattfindet. Ja. Es ist ein Ort, von dem wir sagen können, es ist keine Technik drin, es ist keine Kunst da, es ist pures Leben. Das Leben ist ein eine sozusagen Bezeichnung für das, was wir nicht managen können, ja, was wir nicht kontrollieren können, was wir nicht herstellen können. Und dann kommt man zu einer Frau und sagt, du bist eine lebendige Frau. Ja? Du bist lebendige Frau, das heißt, du musst hier das sein oder das sein und so. Und sie begegnen das eigentlich mit dem Argument, es gibt kein Leben und ich bin nicht lebendig. Ja, ich bin eine Konstruktion und jene Konstruktion und diese Konstruktion. Und warum fordern sie mich überhaupt, im Leben eine Position anzunehmen? Es gibt kein Leben. Ja, es gibt nur eine Summe bestimmter Konventionen und Verfahren, die wir ganz willkürlich plötzlich in bestimmten Fällen als lebendige bezeichnen. Ja, so wie jetzt der Agamben das tut. Ja, er macht diese Konstruktion eines KZ-Insassen oder ausgestoßen und sagt, das ist das Leben. Ja gut, was heißt das ist das Leben? Das ist eine Konstruktion unter vielen anderen. Ich kann sagen, das ist das Leben, kann sagen, das ist kein Leben, sondern was anderes ist das Leben. Ja, und so. Das heißt, das Leben ist nichts anderes als eine Wertung. Ja. Es ist zu sagen, das ist das Leben, ist genauso zu sagen, es ist besonders wertvoll oder es ist besonders wichtig oder es ist besonders toll. Ja. Im Grunde ist es ist eine Wertung. Leben ist kein erkenntnistheoretischer Begriff, es ist eher ein wertender Begriff. Wir haben so viele Konstruktionen und plötzlich von einer Konstruktion sagen wir, alles andere sind nur Hirngespinste, das ist aber Leben. Was bedeutet das? Und so ist genau, wie Sie sagen, aber das ist das Cindy Sherman selbst, wie sie im Leben ist. Ja. Nun, ja. Ja, gut, aber das könnte man so gelesen haben. Und, aber es gibt keine richtige Sherman, wie sie im Leben ist. Ja? Das ist eine Konstruktion unter vielen anderen. Zu sagen, es ist ein Leben, ist einfach sich, es scheint eine erkenntnistheoretische, ist aber normative, im Grunde eine normative Wertung der Außer.
Dann wäre es die Aussage, die zwischen verschiedenen Konstruktionen fällt. Also wenn es keine ontologische Aussage ist, so ist das Leben oder das ist das Leben, sondern eine normative, die muss ja quasi innerhalb dieser verschiedenen Konstruktionen oder innerhalb dessen, was verschiedene Konstruktionen herstellen, wird eine ausgezeichnet als das Leben.
Ja, ja, wird, man sagt sozusagen, das ist Realität und das ist nur virtuell. Okay. Ja, ja, so. Und wenn man das sagt, bedeutet das nichts anderes, dass man eine Konstruktion präferiert als, und eher einen ontologischen Wert zuschreibt und der andere nicht. Ja, aber es ist eine Präferenz. Es ist ein Ausdruck einer Zuschreibung einer ontologischen Tiefe oder einer ontologischen Verankerung oder einer ontologischen Relevanz, die man vornimmt. Ja, so wie Sartre sagt, ontologisch ist es verankert. Oder Derrida sein ontologisch ist das sozusagen Absenz, ja, ist vorrangig und Präsenz ist ein Effekt Absenz. Ja, man trifft eine Aussage, die letztendlich eine Wertung ist. Und ich glaube nicht, dass man das tun soll, auf jeden Fall, die sind ja schon versucht, das zu entziehen. Ja, sie versucht das zu sagen, nein, das ist es nicht. Das ist auch eine Konstruktion. Sie fühlt sich einfach angenehm, das verstehen. Gut, dann gehen wir bis zum nächsten Mal.